Schönen guten Tag, Herr Giegold.
Ja, guten Tag.
Herr Giegold, die USA zählen zu den größten Handelspartnern Europas, sind militärisch und zivil der wichtigste Partner und wir können sogar mittlerweile ohne Visum hinreisen. Wie passen da eigentlich Handelsschranken noch rein?
Also es gibt ja kaum Handelsschranken im klassischen Sinne zwischen der EU und den USA und die wollen wir auch nicht wieder aufbauen. Aber worum es hier geht, ist, dass Standards, die zum Beispiel Verbraucher schützen, Umwelt schützen, soziale Rechte schützen, dass solche Standards jetzt zu Handelshemmnissen erklärt werden. Und da kann ich nur sagen, unsere Demokratie ist kein Handelshemmnis, sondern jede Region muss das Recht haben, Regeln für die Produkte und Dienstleistungen zu vereinbaren, die im eigenen Gebiet, in dem Fall immerhin ein Markt von 500 Millionen Menschen angeboten werden.
Diese Regeln, die Sie ansprechen, die sind natürlich in deutschem in dem Fall und auch internationalem, also EU-Recht verankert. Wie soll denn so ein Freihandelsabkommen, wenn es denn beschlossen wird, die umgehen?
Das Freihandelsabkommen würde dann den Gesetzgeber in Europa beziehungsweise dann folgend auch in Deutschland verpflichten, die Normen so zu ändern, wie es in diesem Abkommen vereinbart wurde.
Denken Sie in den Fällen, über die wir gerade diskutieren, dass das wirklich in diesem Umfang passieren wird, wie das von manchen als quasi großer Geist des TTIP an die Wand gemalt wird?
Die Studien, mit denen das Abkommen gerechtfertigt wird, rechnen ja mit durchaus erheblichen Wachstumseffekten, bis zu 0,5% des Bruttoinlandsprodukts mehr. Diese Studien sind zwar fragwürdig, aber man kommt auf diese Werte nur, wenn man eben erhebliche Liberalisierungen vornimmt. Und das Zweite ist, dass das Verhandlungsmandat, was ja offiziell von den Handelsministern der Sozialdemokraten, der Konservativen und der Liberalen beschlossen wurde, dass dieses Verhandlungsmandat eben alle Standards mit Ausnahme der audiovisuellen Medien zur Disposition stellt. Und damit muss man eben skeptisch und vorsichtig sein.
Skeptisch zu sein ist in der Tat gut. Dann versuchen wir das doch an einigen Beispielen festzumachen. Was wären denn die größten Nachteile, die ein europäischer Bürger in dem Fall hätte, wenn dieses Freihandelsabkommen kommt?
Also aus meiner Sicht der größte Nachteil wäre, wenn wirklich die Investitionsschutzregeln kommen würden. Die gibt es bereits zwischen verschiedenen Ländern. Insofern wissen wir da auch recht genau, was geplant ist. Und zunehmend ist es so, dass wenn der höhere Regeln für Verbraucherschutz oder Gesundheitsschutz beschlossen werden, dass dann Schadenversatzpflicht gegenüber den Unternehmen ausgelöst werden kann. Diese sogenannten Investorenschutzregeln, die müssen aus diesem Abkommen komplett raus. Das ist aber leider Teil des Verhandlungsmandats.
Diese Investorenschutzregeln, die Sie da gerade ansprechen, also dass Investoren Staaten verklagen können, wenn auf einmal ein Gesetz erlassen wird, was sie um Gewinn bringt, die gibt es doch aber in Europa schon. Auch Deutschland wurde doch schon verklagt.
Ja, das ist richtig. Das macht die Sache ja nicht besser. Es gibt für einige Sektoren diese Regeln bereits auch international, aber mit den USA haben wir solche Regeln bisher nicht. Und die USA und Europa, das ist außerhalb Europas die größte Investitionsverflechtung. Und daher ist es eben besonders wichtig, ob diese fragwürdigen Regeln da jetzt ausgeweitet werden. Und zudem lehnen wir als Grüne diese Regeln auch in anderen Verträgen ab.
Wäre es dann aber nicht die einfachste Lösung, gerade Sie zum Beispiel auch im Bundestag möglicherweise, dass man einfach mit nationalen Rechten gegen diese Investitionsschutzregeln vorgeht?
Das ist vermutlich nicht möglich. Ich bin kein Jurist, aber die Möglichkeiten dagegen mit nationalem Recht vorzugehen sind sehr beschränkt, weil eben internationales Recht nationales Recht bricht. Nur in ganz extremen Fällen kann das zum Konflikt führen und gerade die Handelspolitik ist ja vergemeinschaftet. Von daher sollten wir das schon ernst nehmen, wenn jetzt international solche Verträge durch die Europäische Union verhandelt werden. Das gilt nicht nur gegenüber den USA, es gilt auch zu Kanada, Singapur und Japan, wo genau nach diesem Muster verhandelt wird. Bei Kanada und Singapur stehen diese Verhandlungen auch praktisch vor dem Abschluss.
Also einer der großen Kritikpunkte, Sie haben vorhin auch den Verbraucherschutz als zweiten großen Kritikpunkt angesprochen. Ganz groß im Gerede sind da ja zurzeit die sogenannten Chlorhühnchen. Vielleicht können Sie ja nochmal erklären, worum es sich dabei eigentlich handelt.
In den USA werden Hühner eben unter hygienisch fragwürdigen Bedingungen gehalten und hinterher in Chlorbädern desinfiziert und kommen dann auf den Markt. Das wollen die europäischen Verbraucher nicht. Ganz ähnlich ist es bei der Gentechnik. In den USA ist das weit verbreitet. In Europa ist das in aller Regel verboten. Und die amerikanischen Lebensmittelkonzerne machen Druck, dass im Rahmen von TTIP genau diese Produkte auf den europäischen Markt kommen können. Und das lehnen wir Grünen ab.
In der Tat wollen viele Verbraucher das nicht, aber auch, weil sie denken, dass dieser Chlordioxid, dass das in der EU nicht gibt. Also sie sagen, das gibt es bei Hühnchen nicht, das stimmt, aber das wird ja zum Beispiel zur Trinkwasserreinigung verwendet. Also eigentlich haben wir das Chlor doch in unserem Lebensmittelkreislauf schon drin.
Ja, aber finden Sie das eine gute Rechtfertigung? Ich finde, das fällt doch unter die Rubrik Schlimmer geht immer. Und nur weil etwas woanders schlimm ist, muss man doch nicht das auch noch woanders einführen. Dass wir hier noch nicht auf dem Niveau von Lebensmittelproduktion sind, das wir Grüne gerne hätten, ist ja klar. Das ist auch, was ich ehrlich gesagt in dem Abkommen noch schlimmer finde. Es geht nicht nur darum, ob die bisherigen Standards abgesenkt werden, sondern es geht auch darum, dass wir zukünftig es viel schwerer haben werden, mehr Schutz der Verbraucher durchzusetzen. Zum Beispiel finden wir, dass wir mit unseren Mitgeschöpfen würdevoll umgehen sollten. Also die Massentierhaltung soll auf Dauer beendet werden. Wenn wir aber mal ein solches Abkommen haben und die Standards einfrieren, dann wird das viel, viel schwieriger. Auch deshalb sind wir skeptisch gegenüber diesem Abkommen.
Interessant ist nur, weil Sie eben gerade gesagt haben, also es geht immer schlechter. Man hat so ein bisschen das Gefühl, das ist ein ähnlicher Mechanismus wie in Diskussionen über europäisches Recht. Also wenn in Deutschland was schiefläuft, dann sind die Europäer dran schuld. In dem Fall, wenn in Europa was schiefläuft, sind die USA dran schuld.
Nein, darum geht es an der Stelle gar nicht. Erstmal ist das gar nicht nur eine Debatte USA schlecht, EU gut, sondern sind auch amerikanische Standards in Gefahr. Deshalb wehren sich auch viele Nichtregierungsorganisationen in den USA gegen dieses Abkommen. Beispiel, in den USA werden Arzneimittel viel strenger geprüft, bevor sie auf den Markt kommen. Die europäische Pharmaindustrie will gerne, dass die europäischen Standards genügen. Es geht um den Schutz der Verbraucher auf beiden Seiten des Atlantiks und in meinen Vorträgen sage ich das auch immer genau so.
Was ist dann aber die Lösung, denn dass ein Freihandelsabkommen nicht kommt, davon gehen wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr aus bei dem jetzigen Stand der Verhandlung, dass einzelne Punkte noch verhandelt werden können, möglicherweise, aber wo liegt die goldene Mitte, wo würden Sie sagen, dem könnte ich zustimmen?
Also zunächst mal würde ich sagen, das Gold liegt nicht immer in der Mitte und das bedeutet eben an der Stelle, so wie das Abkommen derzeit läuft, ist es auf bestem Wege niemals beschlossen zu werden. Es ist so aufgeladen mit kontroversen Punkten. Unsere Auffassung ist klar, die Investor-Staatsklagen müssen raus aus dem Abkommen und genauso müssen alle Standards vor Angleichung geschützt werden, die eigentlich Wertentscheidungen enthalten. So, die also demokratiepflichtig sind. Die technischen Normen, dort kann man tatsächlich vielfach Angleichungen schaffen und auch in der Kontrolle dieser technischen Normen, das wäre ein sinnvolles neues Mandat, das wäre viel enger und auf die Weise könnte man die Dinge, die Schätze heben, um in dem Bild zu bleiben, die tatsächlich es wert sind, gehoben zu werden. Aber die europäische Demokratie darf nicht eingeschränkt werden, einfach nur aus Handelsinteressen.
Das müssen Sie vielleicht noch mal ganz kurz ausführen, in welcher Form denn das Handelsabkommen die Demokratie gefährdet. Das ist ja schon sehr hochgegriffen.
Ja, sie gefährdet die Demokratie, weil die Grundidee von Demokratie ist die Änderbarkeit von Beschlüssen. Und das bedeutet, gerade Wertentscheidungen, will ich mehr Innovation oder mehr Verbraucherschutz? Also Innovation im Sinne von, dass die Anbieter einfach auf den Markt etwas tun können und dann schauen, wie die Menschen darauf reagieren. Das Vorsichtsprinzip ist in Europa mehr verankert als die Freiheit der Anbieter wie in den USA. Wenn man jetzt sich einmal zwischen den beiden Positionen auf eine gemeinsame Ebene einigt, dann wird es danach sehr schwer, dass man durch die Wahlen diese Vereinbarung nochmal ändern kann. Dann muss man erst das Abkommen neu verhandeln. Und das macht es eben schwerfälliger und schränkt die Demokratie ein.
Sven Giegold ist Spitzenkandidat der Partei Bündnis 90 Die Grünen für die Europawahl. Und wir haben mit ihm über das Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten gesprochen. Diese Woche wird in Washington weiter darüber verhandelt. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Giegold.
Ebenso, vielen Dank.